Apostelgeschichte, Kapitel 16, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte 16 ist nicht einfach nur ein Bericht, der Veränderungen von Missionsrouten, Visionen oder im Gefängnis geschehene Wunder aneinanderreiht. Vielmehr ist dieses Kapitel ein dynamisches Zeugnis, das aufzeigt, wie sich das Evangelium aus Wasser und Geist jenseits menschlicher Planungen unter der detaillierten Führung Gottes bewegt und wie es bei Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen gleichermaßen Anwendung findet. Die Ereignisse dieses Kapitels bezeugen klar das Prinzip, dass die bereits vollbrachte Errettung unabhängig von Ort und Person identisch wirkt. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 1 bis 5, Timotheus und die Beschneidung, über die freiwillige Rücksichtnahme für den Dienst, nicht als Bedingung zur Errettung. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra, und siehe, da selbst war ein gewisser Jünger, mit Namen Timotheus, der Sohn eines jüdischen gläubigen Weibes, aber eines griechischen Vaters, welcher ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Beobachtung die Beschlüsse mit, welche von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahl. Als Paulus in Lystra auf Timotheus traf und ihn auf seine Reise mitnehmen wollte, ließ er ihn um der in jener Gegend lebenden Juden willen beschneiden. Diese Szene steht nicht im Widerspruch zu dem in Apostelgeschichte 15 bestätigten Prinzip der Errettung ohne Beschneidung. Für Paulus war die Beschneidung keine Heilsbedingung, sondern eine kulturelle Rücksichtnahme, um Hindernisse bei der Verkündigung des Evangeliums aus dem Weg zu räumen. Dies zeigt, dass jemand, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits gerechtfertigt wurde, nicht an das Joch des Gesetzes gebunden ist. Vielmehr genießt er die wahre Freiheit, sich um des Fortschritts des Evangeliums willen freiwillig anzupassen und auf seine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 6 bis 10, die mazedonische Vision über die souveräne Herrschaft und präzise Führung des Heiligen Geistes. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geiste verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsbald nach Mazedonien abzureisen, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Paulus und seine Begleiter versuchten, das Wort in Asien zu verkündigen, doch der Heilige Geist hinderte sie daran. Ebenso versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Dies war kein Scheitern der Mission, sondern die Führung zu genau dem Ort, den Gott vorbereitet hatte. In der Nacht erschien Paulus eine Vision, in der ein mazedonischer Mann stand und ihn inständig bat: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das Evangelium bewegt sich unter der souveränen Herrschaft des Heiligen Geistes nicht dorthin, wo menschlicher Eifer vorauseilt, sondern zu den Seelen, die auf das Zeugnis von Gottes bereits vollendetem Heilsplan warten. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 11 bis 15. Lydia, über die Vorsehung Gottes, der das Herz zur Annahme öffnete. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geraden Laufs nach Samothras und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, welches die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Weibern, die zusammengekommen waren. Und ein gewisses Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, »Wenn ihr urteilet, dass ich dem Herrn treu sei, so kehret in mein Haus ein und bleibet.« Und sie nötigte uns. Nachdem Paulus Philippi erreicht hatte, suchte er am Sabbat nach einem Ort zum Gebet und verkündigte den am Fluss versammelten Frauen das Evangelium. Unter ihnen befand sich eine gottesfürchtige Purpurhändlerin namens Lydia. Während sie zuhörte, öffnete der Herr ihr Herz, so dass sie den Worten des Paulus folgte. Die Bekehrung der Lydia ist ein Ereignis, bei dem Gott als souveräner Akteur wirkte, noch vor jeglichem menschlichen Gefühlsausbruch oder einer Willensentscheidung. Sie nahm die Tatsache an, dass die Sünde durch die Taufe und das Kreuz Jesu bereits ein Ende gefunden hatte. Indem sie und ihr gesamtes Haus sich taufen ließen, bekannte sie öffentlich die Tatsache der vollbrachten Errettung. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 16 bis 18, eine von einem Wahrsagegeist besessene Magd, über das Unterscheidungsvermögen zum Schutz der Reinheit des Evangeliums. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte, welche ihren Herren vielen Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, »Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen.« Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tief betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geiste, »Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren.« Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Eine von einem Wahrsagegeist besessene Magd folgte der Gruppe um Paulus und schrie, »Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen.« Obwohl diese Worte der Wahrheit entsprachen, war Paulus sehr aufgebracht und befahl dem Dämon, »Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren.« Der Grund dafür ist, dass das Evangelium aus Wasser und Geist nicht das Zeugnis von Dämonen benötigt und die Vermischung geistlicher Mächte die Reinheit des Evangeliums untergräbt. Das Evangelium gründet sich ausschließlich auf das reine Zeugnis des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 19 bis 24. Der Weg ins Gefängnis. Über den Einfluss des Evangeliums, das die Lebensordnung erschüttert. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, »Diese Menschen, welche Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die uns nicht erlaubt sind, anzunehmen noch auszuüben, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zugleich wider sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und befestigte ihre Füße in dem Stock. Als die Herren der Magd sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn zunichte gemacht war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Marktplatz zu den Vorstehern und stellten sie vor die Hauptleute. Als die Volksmenge sich gemeinsam erhob und sie anklagte, rissen die Hauptleute ihnen die Kleider ab, ließen sie hart schlagen, warfen sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Weil das Evangelium nicht einfach im Bereich der Religion verweilt, sondern ungerechte wirtschaftliche Strukturen und gesellschaftliche Ordnungen erschüttert, ruft es den Widerstand der Welt hervor. Ein solches Leiden wird zu einem starken Beweis dafür, dass das Evangelium lebendig ist und im tatsächlichen Leben wirkt. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 25 bis 26, Lobpreis und Erdbeben. über die wahre Freiheit derer, deren Verurteilung ein Ende gefunden hat. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und alsbald öffneten sich alle Türen und aller Bande wurden gelöst. Um Mitternacht beten Paulus und Silas und singen Gottloblieder, während die Gefangenen ihnen zuhören. Daraufhin ereignet sich plötzlich ein großes Erdbeben, das die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert, und sogleich öffnen sich alle Türen und die Fesseln aller werden gelöst. Ihr Lobpreis war kein Mittel zur Realitätsflucht, sondern vielmehr ein Ausdruck der geistlichen Freiheit derer, die sich gewiss sind, dass Verurteilung und Gericht durch die Taufe und das Kreuz Jesu bereits beendet sind, eine Freiheit, die selbst die widrigen Umstände eines Gefängnisses überwindet. Das Wunder des Erdbebens diente als Werkzeug, um zu bestätigen, dass das von ihnen verkündigte Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit war. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 27 bis 34, die Frage des Kerkermeisters, die ein für allemal erlangte Errettung durch den Glauben an den Herrn Jesus. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, indem er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tue dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder, und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde getauft, er und alle die Seinigen alsbald. Und er führte sie hinauf in sein Haus, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Hause. Als der Kerkermeister aus dem Schlaf erwacht, die geöffneten Gefängnistüren sieht, annimmt, die Gefangenen seien entflohen, und sein Schwert zieht, um sich das Leben zu nehmen, ruft Paulus mit lauter Stimme: Tue dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Als der Kerkermeister zitternd vor Furcht niederfällt und fragt: Ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet werde? Antwortet Paulus: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Glaube bedeutet hier, die von Jesus bereits vollbrachte Errettung als Tatsache anzunehmen. Da er und sein ganzes Haus an Gott glauben, frohlocken sie sehr und lassen sich sogleich taufen. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 35 bis 40, der Gebrauch des Bürgerrechts, die Sicherung des öffentlichen Charakters und der Legitimität des Evangeliums. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: Lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben gesandt, dass ihr losgelassen würdet, so gehet denn jetzt hinaus und ziehet hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu der Lydia, und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg. Als es Tag wird, senden die Hauptleute ihre Untergebenen, um diese Männer freizulassen, doch Paulus entgegnet: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Dies geschah nicht aus persönlicher Rache oder zur Durchsetzung eigener Rechte, sondern um öffentlich zu bestätigen, dass das von ihnen verkündigte Evangelium keine illegale Religion war. Es zeigte, dass das Evangelium aus Wasser und Geist eine legitime Wahrheit ist, die lediglich die Macht der Sünde bricht, ohne dabei die gesellschaftliche Ordnung zu zerstören. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte 16, dass der Heilige Geist die Richtung der Ausbreitung des Evangeliums vollkommen lenkt und dass das Evangelium aus Wasser und Geist gleichermaßen für religiöse Menschen, Machthaber und Unterdrückte gilt. Leiden ist ein Beweis dafür, dass das Evangelium wirkt, und Lobpreis ist die natürliche Reaktion derer, für die die Tilgung der Sünden bereits vollbracht ist. Die Taufe ist stets ein heiliges Bekenntnis, das die Tatsache der bereits vollendeten Errettung anerkennt. Apostelgeschichte 16 ist eine Geschichte, die bestätigt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die einzige Kraft ist, die Menschen überall errettet, über alle Orte und gesellschaftlichen Schichten hinweg. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 1 bis 40, zeigt lebendig den Prozess, wie das Evangelium durch Gottes souveräne Führung jenseits menschlicher Pläne voranschreitet. Wenn wir dieses Wort aus der Perspektive des von Pastor Paul C. Jong verkündigten Evangeliums aus Wasser und Geist betrachten, erkennen wir, dass Apostelgeschichte 16 nicht bloß eine aufgezeichnete Erfolgsgeschichte von Evangelisationsstrategien ist. Vielmehr ist es ein kraftvolles Zeugnis, das zeigt, wie das bereits vollbrachte Evangelium bezeugt wird und wie der Heilige Geist dieses Evangelium bestätigt. Als Paulus in Lystra auf Timotheus traf und beabsichtigte, mit ihm weiterzuziehen, ließ er ihn aus Rücksicht auf die Juden in jener Gegend beschneiden. Dies zeigt, da in Apostelgeschichte 15 bereits erklärt worden war, dass die Errettung allein aus Gnade vollbracht ist, handelte es sich hierbei nicht um das Aufstellen einer Heilsbedingung. Die Beschneidung war kein Mittel zur Errettung, sondern eine weise Rücksichtnahme, um die Ausbreitung des Evangeliums nicht zu behindern. Weil das Evangelium aus Wasser und Geist verkündigt, dass Jesus Christus am Jordan alle Sünden der Welt auf sich nahm und die Errettung bereits vollbrachte, indem er das Gericht für diese Sünden am Kreuz auf sich nahm, können menschliche Taten niemals zur Bedingung für die Errettung werden. Sie dienen lediglich als Werkzeuge für die Ausbreitung des Evangeliums. Als der Heilige Geist ihnen verbot, das Wort in Asien zu reden, kam die Gruppe um Paulus nach Mysien und versuchte, nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. In der Nacht erschien Paulus eine Vision, in der ein mazedonischer Mann stand und ihn inständig bat: Komm herüber und hilf uns. Der Heilige Geist ist niemand, der den Inhalt des Evangeliums verändert, sondern jemand, der die Zeugen zu den Menschen führt, die die Botschaft der durch Wasser und Blut vollbrachten Errettung benötigen. Indem die Gruppe um Paulus dies anerkannte und sich sogleich bemühte, nach Mazedonien aufzubrechen, erkannte sie an, dass Gott uns gerufen habe, diesen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Nach ihrer Ankunft in Philippi gingen sie am Sabbat hinaus an den Fluss, um nach einem Ort zum Gebet zu suchen. Dort trafen sie eine gottesfürchtige Purpurhändlerin namens Lydia, und der Herr tat ihr Herz auf, so dass sie den Worten des Paulus folgte. Errettung ist kein Ergebnis, das durch menschliche Überzeugungskraft erreicht wird, sondern ein Werk, bei dem das bereits vollbrachte Evangelium nur dann im Glauben angenommen wird, wenn Gott das Herz öffnet. Was Lydia glaubte, war die Wahrheit des Dienstes Jesu Christi, das heißt die Übertragung der Sünden durch die Taufe am Jordan und das Gericht über diese Sünden am Kreuz. Und sie und ihr ganzes Haus wurden getauft, woraufhin sie die Gruppe um Paulus drängte, in ihrem Haus zu bleiben. Als wir zum Ort des Gebets gingen, begegnete uns eine gewisse Magd, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie folgte Paulus viele Tage lang und schrie: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Paulus war darüber zutiefst beunruhigt, sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. und trieb den Dämon aus. Dies zeigt den strengen Maßstab des Evangeliums, der es nicht zulässt, dass die Wahrheit von einem verdrehten Wesen bezeugt wird, weil das Evangelium aus Wasser und Geist keine Machtdemonstration ist, sondern ausschließlich durch den präzisen Inhalt des Evangeliums bezeugt werden muss, gab Paulus die Initiative für das Evangelium wieder an Gott zurück. Als die Herren der Magd sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn zunichte gemacht war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz. Nachdem sie sie vor die Hauptleute geführt und ihnen viele Schläge versetzt hatten, warfen sie sie in das innerste Gefängnis und befestigten ihre Füße sicher im Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder, während die Gefangenen ihnen zuhörten. Dieser Lobpreis war kein die Situation übersteigender Optimismus, sondern ein Lied der Freiheit, das aus der Überzeugung hervorbrach, dass die Macht des Todes durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi bereits ein Ende gefunden hatte. Das Ereignis, bei dem plötzlich ein großes Erdbeben geschah, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, sich alle Türen öffneten und die Fesseln aller gelöst wurden, war ein symbolisches Werk. Es zeigte, dass das Evangelium durch keinerlei Ketten gebunden werden kann. Als der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte, die geöffneten Gefängnistüren sah und annahm, die Gefangenen seien entflohen, zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. In diesem Moment rief Paulus mit lauter Stimme und sprach: »Tue dir nichts Übles, denn wir sind alle hier.« Als der Kerkermeister zitternd vor Furcht vor ihnen niederfiel und fragte: »Ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet werde?« antwortete Paulus: »Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus.« Und er verkündigte ihm und allen in seinem Haus das Wort des Herrn. Glaube bedeutet hier, die Tatsache genau so anzunehmen, wie sie ist, dass die Sünden am Jordan auf Jesus übertragen und am Kreuz gerichtet wurden. Der Kerkermeister und sein ganzes Haus, die an Gott gläubig geworden waren, frohlockten sehr und ließen sich taufen. Als es Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: »Lass jene Menschen los.« Paulus jedoch machte selbstbewusst seine Rechte geltend und sprach: »Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen, und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen.« Das Evangelium aus Wasser und Geist versteckt sich nicht feige, sondern richtet vielmehr kühn die Würde der Wahrheit auf. Als die Hauptleute hörten, dass die Gruppe um Paulus aus römischen Bürgern bestand, fürchteten sie sich. Sie kamen, redeten ihnen zu und baten sie, die Stadt zu verlassen. Die Apostel gingen aus dem Gefängnis heraus und begaben sich in das Haus der Lydia. Nachdem sie die Brüder getroffen und ermutigt hatten, zogen sie weiter. Apostelgeschichte. Kapitel 16 erinnert uns daran, dass der Heilige Geist das Evangelium aus Wasser und Geist nicht verändert, sondern lediglich den Weg öffnet, um das Evangelium zu überbringen. Ebenso wird uns ins Gedächtnis gerufen, dass Errettung keine an den Menschen geknüpfte Bedingung ist, sondern eine bereits von Gott vollbrachte Tatsache. Dieses Evangelium, dass Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er am Jordan die Taufe von Johannes empfing, das Gericht für diese Sünden am Kreuz auf sich nahm und dass der Heilige Geist diese Tatsache in den Herzen der Glaubenden bezeugt, öffnet auch heute das Herz einer Frau, öffnet die Türen eines Gefängnisses und verwandelt eine Familie in das Volk Gottes. Genau dies ist das große Werk Gottes, das sich durch das in Apostelgeschichte Kapitel 16 bezeugte Evangelium aus Wasser und Geist bewegt. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 16. Erste Frage: Welche Art von Spannung entsteht, wenn das Evangelium aus Wasser und Geist auf die Evangeliumsstruktur trifft, an die im bestehenden Christentum geglaubt wird? Der Kern dieser Frage liegt darin, welche Art von Konflikt auftritt, wenn der Inhalt des Evangeliums und das Zentrum der religiösen Struktur voneinander abweichen. Während sich das Evangelium vollständig auf die Gnade Gottes und den vollbrachten Dienst Christi konzentriert, wird die religiöse Struktur oft um Elemente wie Institutionen, Ämter, Traditionen, Aktivitäten und Glaubensstufen herum aufrechterhalten. Wenn diese beiden Zentren aufeinandertreffen, kann naturgemäß Spannung entstehen. Erstens entsteht Spannung hinsichtlich der Grundlage der Errettung. Wenn das Evangelium die bereits vollbrachte Errettung verkündigt, kommt es zu einem Konflikt, falls die bestehende Struktur einen prozessorientierten Glauben betont. Wenn die Stabilität des Glaubens von Ämtern, Hingabe, einer Struktur wiederholter Buße und geistlichen Stufen abhängt, kann die Botschaft, die die vollbrachte Sühnung betont, dieses Fundament erschüttern. In diesem Moment führt die Frage nicht zu einer einfachen, lehrmäßigen Differenz, sondern zu dem Problem, was das eigentliche Fundament des Glaubens ist. Zweitens kann Spannung in der Autoritätsstruktur entstehen. Die religiöse Struktur wird durch ein bestimmtes Autoritätssystem und Bildungssystem aufrechterhalten. Wenn das Evangelium jedoch verkündigt, dass Gottes Gnade jedem gegeben wird, der glaubt, wird dies zu einer Botschaft, dass geistliche Autorität nicht von einer bestimmten Klasse monopolisiert wird. Dies kann als Bedrohung für die bestehende Ordnung empfunden werden. Drittens gibt es auch Spannung, die aus der Veränderung der Glaubensmotivation resultiert. Wenn die religiöse Struktur Hingabe manchmal durch Pflicht, Furcht und ein Belohnungssystem aufrechterhält, verlagert das gnadenorientierte Evangelium die Motivation hin zu Liebe und Dankbarkeit. Diese Veränderung kann positiv sein, aber gleichzeitig mit der bestehenden Führungsmethode in Konflikt geraten. Der Grund dafür ist, dass sich die Art und Weise ändert, wie Menschen bewegt werden. Viertens geht es um eine Frage der Identität. Eine Struktur, die auf einer langen Tradition und konfessioneller Identität aufbaut, erachtet ihre Geschichte und ihr Auslegungssystem als wichtig. Wenn das Evangelium sie jedoch dazu bringt, diese Struktur neu zu überprüfen, weitet sich dies zu einer Frage der Identität der Gemeinschaft aus und bleibt keine bloße theologische Debatte. An diesem Punkt können emotionale Reaktionen oder defensive Haltungen auftreten. Allerdings endet nicht jede Spannung zwangsläufig in einem Konflikt. Bestimmte Gemeinschaften können durch das Evangelium das Wesentliche neu prüfen und an Klarheit gewinnen. Der Kernpunkt ist, dass das Evangelium nicht existiert, um die Institution zu zerstören, sondern stets darauf abzielt, das Zentrum wieder auf den Dienst Christi auszurichten. Spannung kann ein natürliches Phänomen sein, das auftritt, wenn das Evangelium lebendig und wirksam ist. Letztendlich gibt es nur einen Maßstab. Es ist die Frage, was das Zentrum der Errettung ist, von der die Bibel spricht. Zweite Frage: Sollten wir das Evangelium aus Wasser und Geist verkündigen, während wir einer christlichen Glaubensgemeinschaft oder Konfession angehören? Oder ist es in Ordnung, sich abzusondern und das Evangelium aus Wasser und Geist unabhängig zu verkündigen? Was ist vorteilhafter? Der Kern dieser Frage liegt darin, ob der Ort und die Struktur der Evangeliumsverkündigung dem Wesen des Evangeliums vorausgehen können. Um die Schlussfolgerung vorwegzunehmen, die Kraft der Errettung hängt nicht davon ab, ob man einer bestimmten Konfession angehört. Wichtig ist vielmehr, was man bei der Verkündigung in den Mittelpunkt stellt und nicht, wo man zugehörig ist. Da die Gemeinde jedoch gleichzeitig innerhalb einer Gemeinschaft und nicht als Ansammlung von Einzelpersonen gegründet wird, muss auch die Frage von Struktur und Ordnung sorgfältig bedacht werden. Erstens gibt es den Fall, innerhalb einer Konfession zu bleiben, um das Evangelium zu verkündigen. Wenn Sie das Evangelium predigen, während Sie in einer bestehenden Konfession verbleiben, können Sie ein breiteres Netzwerk, Ressourcen und Predigtmöglichkeiten nutzen. Auch der Raum für Dialog und Diskussion mag offen stehen. Wenn Sie jedoch den Kern des Evangeliums innerhalb dieser Struktur nicht frei verkündigen können oder wenn von Ihnen verlangt wird, das Evangelium abzuwandeln, entsteht Spannung. Wenn der Inhalt des Evangeliums eingeschränkt oder verzerrt wird, kann diese Struktur nicht länger ein Werkzeug sein, sondern wird zu einem Hindernis. Zweitens gibt es den Fall, sich abzusondern, um zu predigen. wenn sie das Evangelium unabhängig verkündigen, können sie die Botschaft klar bewahren und sind frei von institutionellem Druck. Gleichzeitig bestehen jedoch das Risiko der Isolation, die Schwächung der Verantwortlichkeitsstruktur und die Möglichkeit, das Gleichgewicht zu verlieren. Die Gemeinde ist von Natur aus gemeinschaftlich geprägt und benötigt eine Ordnung, um sich gegenseitig zu prüfen und aufzuerbauen. Vollständige Unabhängigkeit gewährt zwar Freiheit, kann aber gleichzeitig Schutzmechanismen schwächen. Drittens geht es um den Maßstab zur Beurteilung des Nutzens. Der Vorteil hängt nicht von Größe oder Bequemlichkeit ab, sondern von der Klarheit des Evangeliums und der Gesundheit der Gemeinschaft. Ob diese Position es ermöglicht, das Evangelium klarer zu verkündigen, ob sie die Heiligen auf das Fundament der Bibel stellen kann und ob der Dienst in Verantwortlichkeit und Ordnung ausgeführt wird, all dies wird zum Maßstab der Beurteilung. Man wählt eine Struktur, um das Evangelium zu schützen. Man darf nicht das Evangelium anpassen, um die Struktur zu schützen. Letztendlich gibt es nur einen einzigen Maßstab für die Entscheidung. Es ist die Frage, ob das Erlösungswerk Christi unverfälscht verkündigt werden kann und ob eine auf dieses Werk zentrierte Gemeinschaft gesund aufgebaut werden kann. Ob innerhalb oder außerhalb einer Konfession, es ist dann sinnvoll, wenn das Evangelium im Mittelpunkt steht. Wenn das Evangelium jedoch ins Wanken gerät, kann keine Struktur als vorteilhaft bezeichnet werden. Wichtig ist das Wesen des Evangeliums und nicht die Zugehörigkeit. Zudem müssen biblisches Unterscheidungsvermögen und gemeinschaftliche Verantwortung noch vor einer Trennung gemeinsam bedacht werden. Dritte Frage: Wenn Sie ein Mensch sind, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, müssen Sie die Tatsache erkennen, dass es für Sie hilfreich ist, sich im Herzen mit der Konfession zu vereinen, die Ihnen dieses Evangelium aus Wasser und Geist überbracht hat, um das Evangelium zu verbreiten und zu dienen. Der Kern dieser Worte liegt darin, warum es wichtig ist, nicht nur individuell am Evangelium festzuhalten, sondern sich im Herzen mit der Gemeinschaft zu vereinen, die dieses Evangelium gemeinsam verkündigt. Der Grund dafür ist, dass das Evangelium nicht das Privateigentum einer einzelnen Person ist, sondern eine Botschaft, die innerhalb einer Gemeinschaft bewahrt und weitergegeben wird. Wenn Sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist Gnade empfangen haben, kann die Vereinigung mit der Gemeinschaft, die Ihnen dieses Evangelium überbracht hat, ein natürlicher Prozess sein. Da das Evangelium nicht bloßes Wissen ist, sondern sich im Leben und im Dienst fortsetzt, kann es klarer geschützt und verbreitet werden, wenn Sie mit Menschen zusammen sind, die dasselbe Glaubensbekenntnis haben. Anstatt den Dienst allein zu unternehmen, lassen sich die Klarheit und Kontinuität des Evangeliums leichter bewahren, wenn man innerhalb einer Gemeinschaft zusammenarbeitet, die denselben Glauben teilt. Zudem bedeutet Einheit nicht einfach eine organisatorische Zugehörigkeit. Die Einheit des Herzens besteht darin, dieselbe Überzeugung und Richtung hinsichtlich des Zentrums des Evangeliums zu teilen. Wenn man gemeinsam auf demselben Evangelium steht, verringern sich unnötiger Wettbewerb oder Spaltung und die Kraft des Dienstes wird gebündelt. Der Prozess des Lernens, des Geprüftwerdens und der Ermutigung innerhalb der Gemeinschaft wird auch für den persönlichen Glauben von Nutzen sein. Der Maßstab dieser Einheit muss jedoch stets das Evangelium sein. Die Einheit darf dem Evangelium nicht vorausgehen und eine Einheit in einer Form, bei der die Klarheit des Evangeliums verschwimmt, ist nicht hilfreich. Einheit in der Wahrheit ist wahre Einheit. Eine auf das Evangelium zentrierte Einheit schützt den Einzelnen, bringt Gleichgewicht in den Dienst und wird zudem zu einer großen Kraft, wenn es darum geht, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Letztendlich ist für einen Menschen, der das Evangelium glaubt, nicht die Isolation wichtig, sondern eine gesunde Einheit innerhalb des wahren Evangeliums. Das Werk, das Evangelium zu verbreiten und gemeinsam mit einer Gemeinschaft zu dienen, die auf demselben Glaubensbekenntnis steht, kann sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft von Nutzen sein. Vierte Frage: Welche Art von Wirken geschieht, wenn diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, zusammenkommen um das Erlösungswerk des Herrn zu bezeugen und den Segen der Errettung und das Werk, das der Herr geschenkt hat, zu preisen? Wenn diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, zusammenkommen, um das Erlösungswerk des Herrn zu bezeugen und seine Gnade zu preisen, geschieht als allererstes, dass die Überzeugung vom Evangelium innerhalb der Gemeinschaft klarer wird, wenn der individuell festgehaltene Glaube als gemeinschaftliches Bekenntnis proklamiert wird, wird der Inhalt der Errettung deutlicher und das Herz wird fester gegründet. Der Grund dafür ist, dass das Evangelium nicht die Ideologie einer einzelnen Person ist, sondern eine Wahrheit, die an Kraft gewinnt, wenn sie gemeinsam bekannt wird. Zudem entsteht eine Atmosphäre der Dankbarkeit und Freiheit. Wenn bekannt wird, dass die Errettung nicht auf menschlichem Verdienst oder Eifer beruht, sondern auf dem vollbrachten Dienst des Herrn, nehmen Verdammnis und Furcht ab und die Dankbarkeit für die Gnade rückt in den Mittelpunkt. Ein solcher Lobpreis ist kein bloßer Gefühlsausdruck, sondern ein Akt des Glaubens, der anerkennt und erhebt, was Gott vollbracht hat. In diesem Prozess ermutigen die Heiligen einander und gelangen dazu, in derselben Hoffnung zu stehen. Das gemeinschaftliche Zeugnis spielt auch die Rolle einer Proklamation nach außen. Wenn diejenigen, die das Evangelium glauben, mit Freude und Überzeugung vom Werk der Errettung sprechen, können auch bei den Zuhörern Fragen und Interesse geweckt werden. Die Gemeinde wird nicht zu einer bloßen Versammlung, sondern zu einem lebendigen Zeugnis, das zeigt, dass Gottes Errettung real ist. Darüber hinaus spielen solche Zusammenkünfte die Rolle, das Leben der Heiligen neu auszurichten, so dass es wieder auf das Evangelium zentriert ist. Herzen, die im täglichen Leben ins Wanken geraten können, finden ihren Maßstab im Wort und im Lobpreis wieder. Wenn die Struktur des Evangeliums wiederholt proklamiert wird, kommt der Glaube auf der Wahrheit zu stehen und nicht auf Emotionen. Letztendlich ist das größte Wirken, das geschieht, wenn diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, zusammenkommen, um das Erlösungswerk zu bezeugen und zu preisen, dass die Gemeinschaft fester im Evangelium verwurzelt steht und auf ein Leben zusteuert, das Gott in der Überzeugung der Gnade die Ehre gibt. Dieses Wirken richtet auf einer tieferen Ebene als äußerlich sichtbare Phänomene das Herz und die Gemeinschaft wieder auf Gott aus.